Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, Massimo Majo ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Wie immer mit den Fragen, für die wir sonst vielleicht zu wenig Zeit haben. Und wie immer mit zwei wunderbaren Gästen. Heute mit meiner Radiokollegin und Künstlerin Ingrid Wenzel und mit dem Journalisten und Autor Mohammed Amjahid. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Mohammed, du möchtest über ein Thema sprechen, mit dem du dich schon sehr lange befasst hast. Es geht um unser Bild der Polizei. Was genau möchtest du heute besprechen?
Es geht um Propaganda. Erklären wir gleich, was es ist. Mhm. Und eine unrealistische Darstellung der Polizei in der Popkultur.
Ingrid, du bist vieles. Du bist Künstlerin auch, habe ich gerade gesagt. Du warst auch mal Stand-Up-Comedian und du möchtest über Comedy-Specials sprechen.
Genau, es sind wieder ein paar interessante Comedy-Specials rausgekommen, diese Woche und generell die letzten Wochen. Und da denkt man natürlich immer an den großen amerikanischen Markt und Netflix, aber es tut sich auch was in Deutschland und auch so in der freien Szene, die das Ganze dann auf YouTube stellen. Und ja, darüber möchte ich sprechen.
Und da hören wir natürlich auch rein in diese deutschen Comedy-Specials. Das machen wir nachher. Und gleich sprechen wir erstmal über die große Frage, wie man angemessen und handlungsfähig über die Klimakrise erzählen kann und ob wir da irgendwas mitnehmen können aus der Berichterstattung über den Wirbelsturm Milton diese Woche. Das ist zum Glück weniger schlimm gekommen als befürchtet. Der Hurricane Milton hat gewütet. Es gab auch Todesopfer. Es gibt Überschwemmungen, große. Es gibt Millionen Menschen, die ohne Strom sind. Alles schlimm genug, aber es war noch viel schlimmer erwartet worden als Jahrhundertkatastrophe. Und die Berichterstattung dazu, die hatte teilweise fast filmartige Züge. Zum Beispiel, als dieser Meteorologe hier vor laufender Kamera emotional geworden ist.
It's just an incredible, incredible, incredible hurricane. It has dropped. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific.
Ja, ein bewegender Moment, der ganz viel geteilt worden ist in den sozialen Medien, in den Massenmedien. Nur die noch größere und eigentlich vielleicht noch alarmierendere Meldung diese Woche, was das Klima angeht, die ist fast untergegangen. Der Bericht eines internationalen Forschungsteams, das aufgrund aktueller Daten sagt, dass die Temperatur bis 2100 um 2,7% steigen wird. Viel höher als die eigentlich mal anvisierten 1,5%. Hat kaum jemand drüber gesprochen? Ist diese große gesamte Klimakrise zu abstrakt, um sie in den Medien ähnlich einnehmend zu erzählen wie so ein Hurricane? Darüber spreche ich mit Mohammed Amjahid und Ingrid Wenzel. Wie habt ihr denn diese Berichterstattung über Milton wahrgenommen, die ja überall präsent war? Was war das für euch für eine Erzählung?
Ja, wie du schon ein bisschen angesprochen hattest, ist es immer Informationen, meteorologische Informationen werden dann gespickt mit filmreifen Worten, Szenen und Bildern. Ich erinnere mich auch an einen anderen Wissenschaftler, der verstorben ist und der jahrzehntelang an Hurricanes geforscht hatte und dessen Asche wurde in einem Artikel über den Hurricane beschrieben, deren Asche wurde in das Auge von Milton gestreut. Mhm. Und auch ich finde auch da allein schon, wenn ein Hurricane überhaupt diesen Namen irgendwann hat, dass man nicht mal Hurricane dazu sagen muss, sondern nur noch Milton.
Stimmt. Mhm. Ja.
Dass es so auch im Gedächtnis bleibt. Ich fand auch diesen Soundbite, den wir gerade gehört haben, sehr emotional und kann auch, ich bin selbst ja kein Meteorologe, das heißt, ich muss mich auf die Expertise von anderen Menschen verlassen können. Und wenn eine Person, wo ich unterstellen kann, dass sie sich sehr gut auskennt, so emotional wird, das macht auch mit mir zumindest etwas. Mhm. Und was ich da rein interpretiere, ist auch vielleicht ein bisschen Frust, zu wissen, dass die Ausmaße dieser Klimakatastrophe so groß sind und die politischen Maßnahmen nicht ausreichen. Mhm. Ich glaube, das spielt da auch ganz oft mit rein, so dass viele Menschen auf den sozialen Medien da auch sehr emotional geworden sind.
Aber würdet ihr sagen, das ist quasi eine gute, angemessene Art, darüber zu berichten? Also dieser Meteorologe hat ja diesen Schnipsel sogar selber dann in die Welt gebracht. Der hat es nochmal repostet, weil er gesagt hat, hier, guckt euch das an. Erst habe ich mich dafür geschämt, aber guckt es euch an. Ist es ja die Art, um über diese große Krise zu sprechen, weil sie ja Empathie weckt und das so nahe bringt?
Einerseits finde ich es gut, dass man damit sehr viele Menschen erreichen kann. Andererseits habe ich auch Bauchschmerzen irgendwie mit dieser US-amerikanisierten Hollywood-Art, das alles natürlich zu emotionalisieren und dann von den Fakten so ein bisschen wegzurücken. Und was mir aufgefallen ist, dass wir nicht nur über diese abstrakten Zahlen, die du ja gerade auch erwähnt hast, nicht sprechen, sondern auch über andere Katastrophen anderswo. Mhm. Vor wenigen Wochen gab es krasse Überflutungen in West- und Zentralafrika und ich habe wirklich nach den Berichten gesucht und nichts gefunden. Und dann habe ich Bilder gefunden von der Sahara, wo dann große Seen entstanden sind und die waren dann Bilder des Tages in vielen Medien.
Okay.
Und da finde ich das so schon so eine Diskrepanz zwischen der Fokussierung auf dann Regionen wie USA und anderswo, wo die Menschen wirklich auch hart getroffen werden.
Ja, total spannend, weil das ist natürlich so super präsent war, auch dieser Wirbelsturm Milton, das war nicht nur irgendwas, das haben einfach alle mitbekommen. Diese 2,5 Grad, diese Meldung bis 2100, Klimaerwärmung um 2,7 Grad, das ist ja total untergegangen. Also es haben fast niemand hat darüber berichtet. Kann man sich jetzt fragen, wie hätte man diesen Bericht dieser Forscher erzählen können, um da vielleicht ähnlich viele Menschen zu erreichen? Müsste man das auch super emotional erzählen, auch quasi so eine filmreife Geschichte draus machen?
Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Antwort drauf.
Ich glaube, das ist wirklich eine journalistische Frage. Mhm. Also es klingt, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, es klingt wie eine Rede bei Fridays for Future. Da hören ganz viele schon weg, auch aus Trotz, habe ich den Eindruck. Und deswegen ist auch Wissenschaftsjournalismus so wichtig. Das so sexy und unterhaltsam, obwohl es halt schwierig ist, aufzuarbeiten. Da gibt es einige Kollegen und Kolleginnen, die das machen. Aber ich bin auch, so wie Ingrid, so ein bisschen überfordert, weil ich mich dann mit der Materie nicht so gut auskenne.
Und trotzdem bleiben halt diese filmreife Berichterstattung, bleibt halt trotzdem hängen. Also es gab ja auch der Wirbelsturm vorher, Helene, da gab es ja auch schon Berichterstattung unter anderem von so Sheriffs-Büros, die gesagt haben, wenn sie nicht evakuieren, dann schreiben sie sich mit Marker ihren Namen auf den Unterarm, damit wir sie identifizieren können danach. Und das sind Sachen, die hängen bleiben, als wenn man sagt, sie müssen evakuieren.
Ja, also filmreif, Comedy ist da auch so ein bisschen. Mhm. Und ich kenne einige Leute in Florida. Dann habe ich natürlich geschrieben, geht's euch gut, alles okay? Und die so, everything is all right, no problem.
Okay.
Wo ich auch dachte, da kann man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, was auch scary ist, auf so eine Art und Weise. Und die haben mir dann so Bilder geschickt von umgeknickten Palmen. Mhm. Und dann, wie sie gestern Abend, oder was ist heute? Ja, gestern Abend, also nach Milton, die sind dann zu Trivia Night gegangen. So, okay. Und dann dachte ich auch, kann man sich an diesen Horror auch irgendwie gewöhnen? Kann man auch abstumpfen oder war das aus unserer Sicht gar nicht so schlimm?
Ich glaube, dass Florida einfach da wirklich sturmerprobt ist, das muss man sagen. Und deswegen, was auch unterging, ist, dass Helene ja weiterzog nach Norden, wo Menschen nicht darauf vorbereitet waren. Und da sind ja, glaube ich, auch über 200 Menschen ums Leben gekommen.
Ja. Und was auch gerade groß die Runde macht, sind die Falschmeldungen, die dann auch noch da eine Rolle spielen.
Oh ja.
Wo dann Klimakrise und, ja, wie will man es nennen, irgendwie Spaltungskrise oder sowas zusammenkommt, wenn dann Trump sagt, verlasst eure Häuser nicht, weil die Demokraten werden eure Häuser konfiszieren. Ja, was ist das für ein Phänomen? Wie kann man das greifen?
Realsatire, finde ich.
Ja.
Habt ihr dieses Video gesehen von so einem Trump-Supporter, der dann quasi in den Sturm gegangen ist und so eine Trump-Fahne direkt am Meer dann aufgestellt hat? Und dann alle so, our hero. Und ich so, was ist das? Was ist das auch für eine eben Spaltungskrise? Was ist das für eine politische Atmosphäre? So, dass die komischsten Verschwörungstheorien und Verschwörungen wirklich Konjunktur haben, wie ein Hurricane auch da durch dieses ganze Land fegen.
Ja,
ich werde auch langsam müde zu sagen, das kann sich kein Comedy-Autor besser ausdenken, wenn Leute behaupten, die Demokraten würden das Wetter kontrollieren.
Ja, also genau, Spaltungskrise noch dazu, aber bleiben wir nochmal bei dieser Klimakrise, weil das finde ich schon spannend. Alle haben jetzt über Milton gesprochen, haben die Bilder gesehen. Die große Klimakrise kriegen wir irgendwie nicht so gefasst. Und es ist ja auch die Frage, wie kriegt man es gefasst? Weil wenn man immer wieder, wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, wenn wir immer wieder sagen, es ist halt schlimm und es wird alles immer nur noch schlimmer, dann erreicht es die Menschen ja auch auf so eine Art und Weise, dass man es halt irgendwann nicht mehr hören möchte. Und ich weiß, es ist eine große Frage, aber trotzdem, habt ihr da Bilder im Kopf? Oder habt ihr vielleicht Serien gesehen, Filme gesehen? Oder habt ihr eine Vorstellung, wie man erzählen kann, dass man die Leute auch so erreicht, dass sie wissen, um was es geht, aber trotzdem auch handlungsfähig bleiben, motiviert sind, was zu tun und nicht einfach nur den Kopf in den Sand stecken.
Also es gab mal einen Vorschlag, wir sind ja hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und es gab mal einen Vorschlag, eine prominente Sendung bei der ARD zu platzieren. Klima vor 8 sollte die, glaube ich, heißen, weil es so Börse vor 8 gibt, glaube ich. Und das fände ich eine gute Idee zum Beispiel, zu sagen, da sind 15 Minuten, die journalistisch einfach faktenbasiert aufgearbeitet werden und dann nicht nur mit diesen Bildern arbeiten, die würden da ja automatisch vorkommen, wenn es so einen Hurricane gibt, aber auch eben diese abstrakten Zahlen einmal zeigen, sodass wirklich alle die Möglichkeit haben, sich das anzuschauen, sehr niedrigschwellig. Das fände ich eine sehr gute Maßnahme, die wir aus journalistischer Sicht auch wirklich weiterverfolgen könnten.
Inke, hast du noch eine Idee aus Comedy-Perspektive?
Tja, also wir brauchen auf jeden Fall Humor. Programme darüber. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, also Punkt.
Genau, wie genau die aussehen, das müssen sich dann andere Leute ausdenken, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Und ich gebe vielleicht noch einen Tipp, das ist eine Serie, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Extrapolations,
so eine Apple-TV-Serie.
Ich fand die auf jeden Fall spannend, weil die erzählt quasi ziemlich realistisch anhand der Daten, die wir heute haben, wenn man das so extrapoliert, was so in der Zukunft passiert, wie viel steigt der Meeresspiegel und sowas, erzählen die über die nächsten 80 Jahre, wie die Welt aussieht, was passieren könnte. Und es waren zumindest mal Bilder, also ganz konkrete Bilder der Zukunft, irgendwie, die ich da gesehen habe und die mir hängen geblieben sind. Ich frage mich jetzt gerade, ob mir das auch, ja, ob es mir Mut gemacht hat. Ehrlich gesagt hat es mir nicht so viel Mut gemacht.
Guter Tipp.
Trotzdem. Schaut es euch trotzdem an. Ja, genau. Also die Frage bleibt offen. Aber es ist trotzdem schön, mit euch drüber nachzudenken, mit Mohammed Amjahid und mit Ingrid Wenzel. Und wir sprechen gleich weiter über mediale Bilder und Geschichten und dann von der Polizei. Wir denken jetzt an die Polizei in Film und Fernsehen. Was für Bilder fallen Ihnen da als erstes ein?
Also wann immer etwas geschieht, was wir wissen müssen, melden Sie sich bitte sofort. Wir sind immer da.
Meine sehr verehrte und geliebte Paula.
Oh, was?
4 Tote.
Legen Sie die Waffe auf den Boden. Auf den Boden, ganz langsam.
Ich will einfach nicht, dass du gehst.
Ich hab dich einfach richtig gern.
Ja, Polizei, immer für uns da, im Fernsehen auf jeden Fall. Gibt nichts Erfolgreicheres als den Tatort im deutschen Fernsehen. Und natürlich gibt es nicht nur den Tatort. Es ist ja eigentlich eine der Urerzählungen überhaupt, der Krimi, in dem Verbrecher auf Hüter des Gesetzes stoßen. Mohammed Amjahid hat gerade ein Buch geschrieben über Gewalt, die von Polizei ausgeht und auch darüber, wie Polizei in den Medien und in der Popkultur dargestellt werden. Und über diese Bilder sprechen wir jetzt mit Mohammed Amjahid und mit Ingrid Wenzel hier im Popkultur-Wochentalk. Mohammed, wie würdest du das zusammenfassen? Was für ein Bild von Polizei wird gezeichnet in diesen großen populären Erzählungen?
Also ich habe die vergangenen 10 Jahre damit verbracht, so geheime Dokumente auszuwerten, WhistleblowerInnen zu sprechen, Fälle zu rekonstruieren. Da geht es um wirklich das System hinter der Polizeigewalt. Und gleichzeitig war es mir wichtig, in die Popkultur zu schauen, weil das schon auch die Realität, die wir leben, zumindest die wir denken, widerspiegelt. Und wir können hier über Krimiromane sprechen, das mit erfolgreichste Genre in der deutschsprachigen Literatur. Wir könnten über Podcasts reden, aber Film und Fernsehen, das erreicht so viele Menschen. Und hier ein Disclaimer, bevor ich anfange, schlechte Stimmung zu verbreiten. Jede Person kann ihre Freizeit so gestalten, wie sie möchte. Es gibt keine Guckverbote, you do you. Es ist aber total lohnenswert, kritisch auf diese Formate zu schauen. Zum Beispiel auf den Tatort. Da haben wir ja gerade so ein bisschen reingehört, wo weiterhin Millionen von Menschen sich das angucken und viele wissenschaftliche Studien auch versucht haben zu verstehen, warum das so populär ist. Und auf den Punkt gebracht hat eine Studie dann herausgefunden, viele Deutsche fühlen Geborgenheit, wenn sie einfach nur die Tatortmusik hören, also die Intro-Musik, obwohl da auch in den Skripten Propaganda vorkommt. Propaganda, Cops und Propaganda, also die unrealistische, sehr positive Darstellung von Polizei und eben Polizeigewalt, die dann damit einhergeht. Da wird gefoltert manchmal im Tatort im Sinne von Aufklärung, da wird gelogen, Da werden Kompetenzen überschritten. Und ich weiß nicht, wie ihr, ob ihr auch so Tatort-Fans seid oder nicht. Nee, alle. Nee.
Ich kenne das schon so aus Kindheit und so. Natürlich, ich habe das auch früher manchmal geguckt. Aber es ist keine Geborgenheit. Wenn, dann würde ich sagen, Geborgenheit im Sinne von, ah ja, da sitzt man halt wieder vorm Fernseher, wie früher in der Familie vorm Fernseher sitzen. Diese Geborgenheit der Polizei, weiß ich jetzt nicht, ob ich so das Gefühl habe, ah, weil die Polizei, die rettet jetzt wieder alles und macht alles gut. Das hätte ich jetzt bei mir nicht, weiß nicht, ob das andere so haben oder ob es da eher um eine Geborgenheit geht von dieses mediale Lagerfeuer da halt.
Also ich schaue es auch eher, also ich habe es früher ironisch geschaut und das hat mir selber nicht gefallen, dieses Hate-Watching, also dass man etwas schaut, obwohl man es nicht gut findet und dann auf Twitter schaut, wie schlimm es andere finden, das mochte ich einfach nicht mehr. Und ich habe einen Freund, der guckt jeden Sonntag Tatort und ich erwarte dann immer zwischen 8:15 und 9:00 erwarte ich eine SMS von ihm mit einer Sehempfehlung oder auch nicht.
Ah ja, okay.
Aber ich glaube, dass viele Menschen jetzt gar nicht wegen der Polizei, wegen der Ermittler schauen, sondern trotz der Ermittler-Duos.
Es gibt auch andere Studien, ich komme jetzt wieder mit meiner journalistischen Recherche,
sehr gut,
die zeigen, dass die Geborgenheit so weit geht, dass nicht nur der Sonntag mit Tatort gefüllt wird, sondern auch der Montagmorgen. Da gucken nämlich extra viele Leute auf Artikel, wie fanden sie eigentlich den Tatort von gestern? Und das ist dann einerseits dieses Lagerfeuer, aber auch die Nähe zur Polizei, aber dann auch so ein bisschen Kommunikation. Die Leute wollen auch darüber reden. Die Leute wollen irgendwie sich austauschen. Hatte ich jetzt die richtige oder die falsche Meinung zu diesem Skript, zu dieser Folge? Und deswegen kommt da sehr, sehr viel zusammen. Und das Problem dabei ist, dass wir alle über diese fiktionalen Stoffe halt ein sehr falsches Bild von Polizeiarbeit vermittelt bekommen. So arbeitet die Polizei nicht wie im Tatort.
Ja, dürfte sie auch gar nicht, ne? Passieren immer wieder Dinge, die sie gar nicht darf.
Aber die Polizei guckt auch Tatort.
Ja.
Und so fließt es auch in die Polizeiarbeit mit rein.
Okay, du meinst, die Polizei ist vom Tatort beeinflusst?
Ja, tatsächlich. Also es gibt auch so Umfragen unter PolizistInnen, die mögen den Tatort in Münster, weil das so richtig so groß dann immer ist. Das ist, glaube ich, der mit erfolgreichste Tatort. Ja. Und dann wird das so ein bisschen auch kopiert. Und das kann ich auch nachvollziehen menschlich, dass es auch so ein bisschen Selbstwertgefühl dann vielen uniformierten BeamtInnen dann auch irgendwie verleiht.
Aber ich finde es spannend, also das geht ja irgendwie quasi um die Frage, wie unser Verhältnis zu Autoritäten ist, oder? Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, gucken Tat und finde es dann irgendwie toll, dass die Polizei da halt aufräumt und das irgendwie da wieder für Ordnung sorgt oder so. Aber ich frage mich, ob das wirklich so ist, weil also ich habe in den letzten Jahren nicht so viel Tatort geguckt, muss ich zugeben. Aber ich erinnere mich schon auch an Ermittlerinnen und Ermittler, die jetzt nicht nur irgendwie so shiny Helden sind, sondern die sind natürlich auch, sind ja selber auch gebrochen, haben ihre Probleme. So, das ist jetzt nicht so dieses Bild von dieser perfekten Polizei und der Ordnungshüter und die machen immer alles richtig toll, dass es die Polizei gibt. Ist eigentlich gar nicht so, oder?
Das stimmt, das gibt es auch, aber die Ausnahme macht die Regel. Und da haben, glaube ich, einige AutorInnen, das wird ja alles auch geschrieben, dann auch gemerkt, dann braucht man auch mal einen Polizisten, der ist so böse und den mag man dann auch nicht. Aber vielleicht ein anderes Beispiel auch aus Film und Fernsehen, das das Problem illustriert, das ist Scripted Reality. Scripted Reality Formate, die es vor allen Dingen im Privatfernsehen gibt, im Vormittagsprogramm, aber auch mehr in öffentlich-rechtlichen Sendern. Da gibt es in der ARD so ein Format, das geht in die Richtung. Und das ist, also wer wirklich Hate-Watchen will, der sollte da einschalten und das machen auch ganz viele.
Aber wie funktioniert das da? Sind das dann echte Polizisten in echter Uniform mit echten Knarren, aber dann mit Laienschauspielern, als vor denen sie dann hinterherrennen? Oder ich,
genau, also teilweise ist das tatsächlich so, also echte PolizistInnen und dann LaienschauspielerInnen mit Titeln von einzelnen Episoden, die absolut komisch daherkommen. Zum Beispiel sowas wie nackte, sexy junge Frau begegnet Bär im Wald. Und dann kommt die Polizei dazu und bringt Ordnung und Geborgenheit rein. Also das sind so diese Geschichten, die da erzählt werden. Und das Problematische ist natürlich einerseits, dass es sehr unterhaltsam ist, dass viele junge Leute das im Vormittagsprogramm auch sehen können, aber dass da wirklich auch sehr schwierige Darstellungen von Polizeiarbeit dann über die Bildschirme flimmern, zum Beispiel, gehen da die Polizistinnen einfach so in Wohnungen rein. Das dürfen die überhaupt gar nicht einfach so. Aber die Leute sehen das und es gibt auch Umfragen, die glauben das dann auch, wenn eine Polizistin bei mir vor der Tür steht, dann mache ich auf und dann kommt sie rein. Mhm. Oder es werden Handys konfisziert und einfach geöffnet und da wird rumgescrollt und es darf die Polizei so auch nicht. Oder die Briefe werden einfach geöffnet. Postgeheimnis wird dann verletzt. Und das ist eben diese Propaganda. Das ist eben das, was nicht sein sollte, beziehungsweise zumindest nicht unreflektiert in Unterhaltungsformaten stattfinden sollte.
Was würdest du denn sagen, Ingrid? Du hast ja auch ein paar Jahre Medienerfahrung hinter dir und hast viele Filme und Fernsehen geguckt, wo es natürlich auch um Polizei geht. Würdest du sagen, du hast dadurch irgendwie ein positives Bild von der Polizei?
Also ganz früher als Kind und Jugendliche ist mein Bild von der Polizei, ich hatte das Gefühl, die werden so dargestellt wie die letzten Trottel, die tannengrüne, beige Uniform sitzt viel zu eng, die stopfen sich gerade einen Kuchen in den Mund, krümeln auf die Uniform und genau dann rennt die Verbrecherin vorbei und dann sind sie zu langsam. Also immer so ein bisschen trottelig und auch ungefährlich, inkompetent, aber ungefährlich.
Mhm. Wurde von Tells hast du geguckt oder wie?
Nee, einfach so auch so Cartoons, zum Beispiel Chief Wiggum von den Simpsons.
Ja.
Oder auch Werner Beinhardt, wie dort die Polizei. Also wirklich, ich komme jetzt hier mit ganz alten
Referenzen. Man kann aber auch Weißensee, ist nicht ganz so alt, aber da ist die Polizei, die Volkspolizei sozusagen, auch so ein bisschen trottelig dargestellt. Ist ja auch ein sehr bekanntes Bild auf jeden Fall.
Knuddelig.
Mhm. Knuddelig ist ein gutes Stichwort, wenn ich noch ein Beispiel
Du hast noch einen
nennen
großen,
darf,
wo alle Eltern,
genau,
jetzt,
wo alle
Ohren
Eltern jetzt wirklich stark sein müssen. Und zwar Zeichentrickserien habe ich mir fürs Buch auch, ich hab keine Mühen gescheut. Mhm. Ich habe Paw Patrol geguckt.
Ja.
Das ist eine kanadische Zeichentrickserie, die wirklich ästhetisch beschrieben mit grellen Farben und schnellen Schnitten arbeitet. Und ich habe schon Kinder beobachtet, die sind dann weg. Die sind dann so absorbiert in diese Zeichentrickserie. Und das ist ganz kurz zusammengefasst eine Welpenpatrouille, die Abenteuerbucht mit ihrem Master Rider, heißt er, irgendwie vor den Fremden vor allen Dingen schützen soll. Also da kommen immer so Pinguine und die sind immer so eine abstrakte Masse und dann gilt es irgendwie die zurückzuweisen, abzuschieben. Dann gilt es auch, mit viel Strafen zu arbeiten. Und das ist, da gibt es auch wissenschaftliche Studien. Das macht vor allen Dingen mit sehr jungen Kindern, 2, 3, 4, 5 Jahre alt, wirklich auch sehr, sehr viel. Mhm.
Das gibt's, aber es gibt's, glaube ich, auch oft. Also ich mag diese Serie nicht, aber ich habe einen kleinen Sohn, der will es immer gucken, darf das nicht gucken. Aber was ich da gesehen habe.
Warum nicht?
Ich finde es einfach, für mich ist es vor allem so eine Werbeveranstaltung, weil diese ganzen, kann sich das ja auch alles kaufen. Das ist ja quasi eine Werbeveranstaltung für die, man kann sich diese Autos dann kaufen, die fahren und den ganzen Zeug. Das mag ich überhaupt gar nicht. Aber ich habe auch oft das Gefühl, es geht schon auch darum, also die vermitteln halt auch so ein Bild, dass man einander hilft, ne? Also verstehe das mit den Pinguinen und so, muss man auf jeden Fall kritisch sehen. Aber es geht dann manchmal auch darum, dass da irgendjemand im Eis gefangen ist und dann muss man den da rausholen oder sowas. Weil es ist nicht, vielleicht nicht immer eine ganz problematische Darstellung.
Genau, es ist so reingemischt. Mhm. Und wenn der Bürgermeister von der Konkurrenzstadt dann in Zwangslager muss, dann finde ich das auch so ein bisschen schwierig. Ja. Und du hast recht, also das ist auch eine Werbemaschine. Ich habe im Buch allein eine Seite aufgelistet, was man alles kaufen.
Ja.
Paw Patrol Quellwasser.
Die sind Milliardäre, die Paw Patrol Erfinder, leider. Vielleicht zum Schluss noch ganz kurz. Mohammed, du hast dich jetzt so viel damit beschäftigt, Ingrid, du aber vielleicht hast auch eine Idee. Gibt es denn positive Darstellungen? Also wie könnte man über Polizei, über Staatsgewalt sozusagen erzählen auf so eine gute Weise?
Also ich kann nur aus meinem Comedy-Spektrum ein bisschen erzählen, dass es dort tolle Darstellungen gibt, wo Comedians auch selber von Polizeigewalt betroffen sind. Ich schaue jetzt wieder in die USA, wo das Thema ja wesentlich größer ist und da halt wirklich sehr gute Stand-up-Comedy draus machen.
Mhm. Genau, also das würde ich auch unterstreichen wollen. Auch im Mainstream gibt es das in den USA, Last Week Tonight. John Oliver hat sich sehr oft mit Propaganda auseinandergesetzt. Mhm. Auch diese Woche habe ich jetzt gerade gesehen, bevor ich hierher gefahren bin. Oder im deutschen Mainstream, Jan Böhmermann hat das auch gemacht. Und was ich aber, wenn ich einen Wunsch hätte beim Thema, mehr realitätsbezogene Dokus. Also unterhaltsame, realitätsbezogene Dokus. Das Problem, die Polizeibehörden nehmen leider eher Kolleginnen mit auf Streife, wo vorher schon feststeht, da wird die Polizei im besten Lichte dargestellt. Mhm. Und deswegen würde ich mir guten realitätsbezogenen Journalismus wünschen.
Das sagt Mohammed Amjahid und man kann sich auf jeden Fall auch sein Buch durchlesen. Das heißt, alles nur Einzelfälle, Fragezeichen. Das System hinter der Polizeigewalt ist erschienen im Piper Verlag, ganz frisch. Und ich sage erstmal vielen Dank hierhin an euch zwei, Ingrid Wenzel, Mohammed Amjahid. Wahrscheinlich wurde noch nie so viel Comedy geguckt wie jetzt. Die Liste der Comedy-Specials bei Netflix, die ist ewig. Da kommt man mit dem Scrollen kaum hinterher. Alle paar Wochen neue Comedians, die dann lange Videos von ihren Shows veröffentlichen. Und es ist nicht nur in den USA so, wo es natürlich die meisten Specials gibt, aber auch hier in Deutschland veröffentlichen immer wieder junge Comedians ihre Shows als Specials bei YouTube.
Ich liebe Comedy, ich finde Comedy voll wichtig, weil das so, wo hat man das noch, dass es einen Ort gibt, wo einfach alle zusammenkommen und zusammen lachen. Das ist eigentlich voll selten. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich das machen kann, weil ich habe immer so alte deutsche Comedians gesehen und die haben ja immer voll die Energie und auch so eine gute Ausstrahlung. Und ihr habt ja mich jetzt gesehen. So meine Ausstrahlung, es gibt ja Leute, die kommen in den Raum und die nehmen den sofort ein. Und bei mir, ich könnte auf eine Party gehen und ich könnte da so viel klauen. Und niemand wird mich annähernd verdächtigen. Also, Fabi war doch nicht mal da, der kann es nicht gewesen sein. So.
Fabi Rommel ist das. Sein Video hat immerhin 1,5 Millionen Klicks bei YouTube. Und was diese Comedy-Special so special macht und was das für eine Inszenierung ist von Comedy, auch hier in Deutschland und woanders, sprechen wir jetzt mit Mohammed Amjahid und mit Ingrid Wenzel. Ingrid, für alle, die da nicht drinstecken, sag uns nochmal, was ist genau ein Comedy-Special?
Ja, der Name hat sich so durchgesetzt. Also man kann auch sagen, das ist eine zusammenhängende Solo-Show von einem oder einer Stand-Up-Comedian, meistens immer so um die Stunde lang. Und die Person geht auf die Bühne vor einem Publikum, erzählt ihre Witze und Geschichten und geht dann wieder von der Bühne runter. Also das so special ist ein Special, genau.
Also einfach eine Comedy-Show. Genau. Aber es ist irgendwie, hat sich das etabliert sozusagen als eigenes Format. Ist es was Neues? Seit wann gibt es das? Wieso ist das so beliebt?
Also Specials gab es in dem Sinne schon immer oder vielleicht auch Comedy-Alben. Also ich schaue da immer so auf die angloamerikanische Tradition, die einfach schon Jahrzehnte länger Stand-Up-Comedians hervorbringen. Und da gab es schon Schallplatten und CDs mit Comedy-Alben, also alles Audio. Und dann fing es langsam an mit Videoaufnahmen. Also es gibt schon berühmte Specials aus den 70ern und 80ern wie Richard Pryor oder und andere. Und dann kam Comedy Central irgendwann mit Comedy Central Presents. Das waren immer so Halbstünder. Und die haben auch fast 300 Episoden veröffentlicht. Mhm. Und jetzt halt durch die Netflixisierung der Sehgewohnheiten. Es gibt über 350, glaube ich, Comedy Specials auf Netflix, die den Markt fluten und auch international. Aber so halt auch Comedy, vor allem auch in Deutschland, einfach bekannter machen.
Mhm. Wie ist das für dich, Mohammed? Guckst du sowas? Hat es für dich einen Reiz, ein Comedy Special zu gucken?
Ich habe nur gerade, als wir das gehört haben gerade, nur den Sound gehört. Weißt du, dieses Gleichhallige. Mhm. Und ich weiß, da sind so, da ist Publikum. Und dann will ich so, wo, Witze. Ich will Witze. Ich bin richtig heiß darauf dann. Und ich hatte mal einen Interkontinentalflug Richtung Florida. Und dann wurde am Gate gesagt, das Entertainment-System funktioniert nicht. Und dann habe ich mir noch ganz schnell Sachen runtergeladen auf mein Handy. Und da waren so ganz viele Comedy-Specials aus der ganzen Welt dabei. Und einige habe ich dann nicht verstanden, aber andere haben mir dann so gezeigt, wie man auch schwierige Themen wie Apartheid in Südafrika über Comedy verarbeiten kann. Und das finde ich das Faszinierende an der ganzen Sache. Also wirklich auch ernst werden, aber dabei Unterhaltung rüberbringen. Und deswegen gucke ich das schon sehr gerne.
Ja, hatten wir vorher in der Sendung ja auch schon, diese Mischung, wie man Comedy nutzen kann, um auch eben ganz große Themen anzusprechen. Nochmal über, um auf Deutschland zu kommen, Ingrid, also diese Specials sind ja eigentlich eher so ein amerikanisches Ding, also oder auf Netflix zumindest, sind es ja meistens so US-Comedians. Hier in Deutschland veröffentlichen die das jetzt auf YouTube, also das ist ja auch nochmal was anderes. Was ist das für eine Entwicklung in Deutschland, dass Comedians jetzt das irgendwie auf YouTube hochladen?
Ja, das ist schon ein bisschen anders und einmal, ich habe ja gesagt, ne, also Stand-Up-Comedy hat in Deutschland noch nicht so eine lange Tradition. Also wenn man jetzt die Szenen anschaut, in zum Beispiel Berlin, Hamburg, München, die gibt es erst seit ein paar Jahren, wo Zuschauer jeden Tag Shows sich anschauen können und Comedians ihre Sachen testen können. Das heißt, es braucht einfach Jahre, bis zum Beispiel, wenn sich jetzt Mo entscheidet, heute auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich fange heute mit Stand-Up an, das dauert einfach Jahre, bis du sagst, jetzt habe ich 45 oder 60 oder 90 Minuten Material und kann das filmen. In meiner Live-Show. Mhm. Und da gibt es einfach in Deutschland auch nicht so viele Strukturen. Und die Comedian, zum Beispiel Fabi Rommel, den wir gerade gehört haben, der ist halt über Social Media wirklich berühmt geworden. Und der kann sagen, ich veröffentliche mein Solo auf YouTube. Ich muss nicht mit den normalen Gatekeepern, Agenturen, Produzenten oder wie Netflix arbeiten. Ich kann das auf YouTube stellen. Und auch diese Woche, anderer Comedian, Alex Stolt, hat sein Solo dort komplett veröffentlicht, eine Stunde lang. Jeder kann sich das anschauen, ohne Geld zu bezahlen. Aber es ist natürlich auch mal ein gutes Timing, weil dort werben dann die beiden zumindest auch für die nächste Solo-Show, wo man dann natürlich auch Tickets kaufen kann und so weiter.
Ja. Und ist es ähnlich inszeniert, würdest du sagen, wie jetzt die amerikanische Comedy? Oder gibt es da Unterschiede, also vom Humor und von der Inszenierung?
Es sieht sehr ähnlich aus. Ich meine, die Specials ähneln sich alle irgendwie, aber das hat schon allein damit was zu tun, dass Stand-Up halt puristisch ist. Das ist ein Mensch, ein Mikro, ein Publikum und los geht's. Wir brauchen nicht mehr. Das heißt, die Specials, die sind auch gar nicht so special produziert. Man braucht nicht viel, um Stand-Up zu zeigen. Und trotzdem fahren sich dann so Strukturen ein, dass es immer eine gewisse Blickwinkel der Kamera gibt. Es gibt eine Frontale, es gibt einen Seitenshot, es gibt einen Shot aufs Publikum, die dann lachen. Da gibt es so eingefahrene Sachen und die sieht man jetzt auch in den deutschen Specials. Es ist am Ende, aber zählen, sind die Witze handwerklich gut. Und jetzt diese beiden Beispiele, Fabi Rommel, Alex Stolt, ist einfach gut geschriebene Comedy.
Also spannend, dass du sagst, dass es immer das Gleiche ist, weil das ist ja vielleicht auch die Frage. Also ich frage mich das, also man macht ja solche Specials, weil damit mehr Leute erreicht werden können, weil ja nicht alle, da, also eigentlich ist ja Comedy so eine Live-Geschichte. Es geht darum, auf der Bühne steht jemand oder sitzt und erzählt, aber können dann halt nicht Millionen gucken. Deshalb macht man jetzt daraus noch ein Video und lädt es dann irgendwo hoch. Und ja, worum geht's dann? Also geht's darum, dieses Live-Feeling möglichst einzufangen und deshalb das so einfach zu halten? Man könnte es ja auch super inszenieren und irgendwie noch Schnipsel mit reinbauen oder sowas. Passiert sowas auch? Oder wie seht ihr diese Inszenierung von Comedy?
Also steile These vielleicht, aber ich würde sagen, live ist es immer ein Mühe auf jeden Fall lustiger als auf dem Bildschirm. Mir wird so eine Comedian in den Algorithmus gespült auf Instagram, die spricht immer dieses Publikum an. Und ich saß auch mal irgendwo im Publikum, wurde angesprochen. Eigentlich, wenn man sich das an, also wenn man sich anguckt, eigentlich ist das nicht so lustig. Aber wenn man da sitzt, kaputt lachen tatsächlich. Und das ist dieses Live-Erlebnis, glaube ich, dass Comedy auch mitbringen kann in so einem Format. Und da ist es wirklich die hohe Kunst, das zu übertragen oder dann, wenn die Witze so gut geschrieben sind, das zu übertragen halt in so ein Archiv, dass man sich dann immer abrufen kann.
Genau, du brauchst eigentlich keine große cineastischen Erfindung, um einen Witz noch besser zu machen. Wenn ein Witz gut ist, dann ist der gut. Oder was du gerade angesprochen hattest, das sogenannte Crowdwork, also dass man mit dem Publikum so ein bisschen redet und das filmt und das hochstellt. Das ist nochmal eine eigene, ich sag mal, Form der Content-Entwicklung, um auf Social Media ein bisschen mehr reinspülen zu können. Aber ein Special zu filmen, da gibt es auch kreative Sachen, also zum Beispiel bei Fabi Rommel hatten wir gerade gehört, der macht am Anfang und Ende, das ist auch so ein Klassiker, dass man Backstage nochmal ein Element hat und nochmal einen kleinen Witz hinzufügt oder auch Alex Stolt hat in seinem Solo auch Elemente, wo er auch damit spielt, brauchen wir die Kamera eigentlich gerade oder wenn ich es danach einfach nur höre, was muss dann auf der Bühne geschehen, dass es einfach lustiger danach ist. Und es gibt auch ganz tolle Beispiele aus dem angloamerikanischen Raum. Chelsea Peretti zum Beispiel zeigt auch Bilder von einem lachenden Publikum, was ja auch so ein bisschen wie so ein Lachkonserve, auch so ein bisschen manipulativ, ja, genau. Haha, jetzt muss ich auch lachen. Und sie zeigt halt jemanden, der so hart lacht, dass er abgeführt werden muss von medizinischem Personal. Also spielt, also das ist dann fake, aber sie persifliert quasi diese Art, wie man Special-Films filmt.
Du hast ja einige Erfahrungen, Ingrid. Du warst selber auf der Bühne. Du hast dir selber Comedy auch schon oft live angeguckt, kennst diese Specials. Kann man das irgendwie vergleichen überhaupt? Hat es was miteinander zu tun, so ein Live-Ding zu gucken und so ein Video zu gucken?
Also ich schaue Stand-Up beruflich. Zum Beispiel jetzt diese Woche ist Ali Wongs neues Special rausgekommen.
Ali Wong ist super.
Ihr viertes Special, handwerklich einfach gut gemacht und immer sehr autobiografisch. Und das schaue ich dann und kann und sitze auf der Couch und lache auch. Und dann gibt's Specials, die ich bei Netflix sehe, die ich live gesehen habe und denke mir, ach, das ist so schade, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte, weil es so gut war live. Zum Beispiel von Jacqueline Novak, das Special Get on Your Knees. Das ist die Live-Erfahrung, dieses Gefühl von sich selber im Raum sein, die Leute um sich herum haben. Das reproduziert das gefilmte Material leider nicht. Dennoch, ich find's gut, weil dadurch erfahren mehr Leute davon.
Würdet ihr denn insgesamt vielleicht sagen, jetzt von mir eine steile These zum Schluss, verändert sich die Comedy-Kunst dadurch, dass es immer mehr Specials gibt und es immer wieder, immer öfter als Video sozusagen präsentiert wird und nicht nur als Bühnenshow? Macht es irgendwas mit der Kunst?
Also meine Beobachtung ist, dass über die sozialen Medien viele Menschen sich erstmal ausprobieren können. Und da gibt es auch sehr viele sehr lustige Sachen tatsächlich. Und die schaffen es dann auch in Programme. Da gibt es dann irgendwelche Funkformate, die eigentlich auch mit diesen Solo-Witz-Kunstformen spielen, aber die dann auch plötzlich nicht mehr funktionieren, weil diese Leichtigkeit ist weg. Aber du, Ingrid, du bist die Expertin und die Frage, die mich auch interessiert, ist, ob es so Unterschiede zwischen Deutsch und Englischsprachig zum Beispiel gibt und ob deutscher Humor dann anderswo auch funktioniert. Aber das nur so als offene Frage.
Ja,
gut.
Ja, ich glaube, dass das dadurch, dass das Netflix Stand-up wirklich so populär gemacht hat, dass es auch Menschen animiert, mit Stand-up anzufangen, die davor vielleicht gar nicht drüber nachgedacht haben. Und da einfach Menschen nachwachsen. Aber wie gesagt, es braucht Jahre. Und es kann sein, dass jetzt die nächsten Jahre einfach auch mehr deutsche Specials, wie man sie in angloamerikanischer Tradition einfach kennt, veröffentlicht werden, ob jetzt auf YouTube oder Netflix. Aber ich glaube, der Trend geht auf jeden Fall nach oben und das ist auch zu wünschen, weil es ist einfach, am Ende ist es die, wenn du ein Special filmst, dann ist der Anspruch, dass es eine perfektionierte Kunstform, eine Stunde Kunst hast. Oft werden dann auch Leute eingekauft, die machen dann irgendwas anderes oder Leute, die seit 20 Jahren keinen Stand-up mehr gemacht haben, werden jetzt auf der Bühne gescheucht. Ne? Mhm. Das hast du auch, aber der Anspruch ist es, ein Special zu haben, was Kunst ist, und ich glaube und hoffe, da kommt noch mehr, auch aus dem deutschen Raum.
Vielleicht auch irgendwann von einer Ingrid Wenzel.
Ja, ich arbeite dran.
Ich habe gerade gefragt, ob du auch im Ausland warst, hast du Mallorca gesagt.
Ja,
das
Mallorca.
Fand ich lustig.
Ja, genau, deutsches Ausland. Ja. Ingrid Wenzel, Mohammed Amjahid, unsere zwei Gäste, bei denen, ich glaube, ich bei beiden eigentlich auch so ein bisschen Comedy-Talente. Ich weiß nicht, Mohammed, du gehst
ich bin
also
ein seriöser Journalist, ich fällt dir eigentlich ein. Spaß.
Genau, da ist er wieder. Da ist er wieder. Also zwei durchaus talentierte Comedians und Journalistinnen und Journalisten, Ingrid Wenzel und Mohammed Amjahid, unsere Gäste. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, hier in unserem Popkultur-Wochentalk.
Danke dir.
Gerne.